Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser aktuellen Episode des Storage-Konsortiums. Mein Name ist Norbert Deuschle und mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Markus Warg von der Firma Nasuni. Was Nasuni genau macht und welche Rolle Herr Warg dabei spielt, wird er uns gleich am besten selber in seiner Vorstellung kurz darlegen. Aber so viel sei schon mal verraten hier. Es geht um File-Daten und Speicherdienste oder besser gesagt Datenspeichermodelle für das Cloud-Zeitalter. Herr Warg, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Vielen Dank, Herr Deuschle. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen hier heute im Podcast sein darf. Ich darf mich kurz vorstellen. Markus Warg, mein Name. Ich bin in München bei Nasuni und jetzt schon im 7. Jahr. Meine Rolle ist Field Technical Director. Was heißt das? Ich habe eine übergeordnete Rolle und ich unterstütze die Sales-Organisationen in ganz Europa. Sei es für Neukunden oder für Bestandskunden. Meine Aufgabe liegt darin, meine Erfahrung zu nutzen, um die Leute im Feld als auch die Kunden oder die zukünftigen Kunden über die Möglichkeiten und potenziellen zukünftigen Dinge von Nasuni zu informieren. Und ja, das macht mir sehr viel Freude. Ganz kurz zu Nasuni, weil Sie das auch angesprochen hatten. Nasuni steht für NAS Unified und wir bewegen uns tatsächlich ausschließlich im unstrukturierten Bereich. Das heißt, Datenbank-Workloads etc. sind nicht das, worum wir uns kümmern. Das liegt schlichtweg daran, wie die Architektur aufgebaut ist. Was vereinheitlichen wir mit Nasuni? Wenn wir sagen Unified, da geht es nicht um Protokoll-Unification, wie man das anderweitig vielleicht kennt, sondern wir sagen von der Cloud bis hin zum End-User, inklusive aller typischen Infrastrukturthemen, zum Beispiel wie Backup, Disaster Recovery, da kommen wir eh noch drauf, sind alle in einer Plattform vereint.
Um was geht's in dieser Podcast-Folge heute konkret? Stichworte sind ja schon jetzt einige gefallen. File-Daten, das haben wir auch schon mehrfach gehört, auch bei unseren Podcasts hier, wachsen schneller als je zuvor, sowohl im Core als auch im Edge. Das Problem ist nur, dass klassische, gerade ältere NAS- und SAN-Umgebungen an dieser Stelle oft überfordert sind. Es besteht damit ein Bedarf an geeigneten, neuen, moderneren Lösungsansätzen. Das Thema Object Storage, auch das haben wir ja schon mehrfach behandelt, ist ein Teil davon, sagen wir mal so, aber es braucht noch mehr. Gefordert sind leistungsfähige Datei- oder Filesysteme, wie wir sagen, die je nach Anforderungen vor Ort oder in der Cloud eine kosteneffiziente und transparente Datenspeicherung ermöglichen. Dann haben wir natürlich noch das Thema technische Fortschritte, regulatorische Rahmenbedingungen, die permanent zu weiteren Herausforderungen an den Data Lifecycle führen. Auch die Notwendigkeit der Verfügbarkeit der Daten über längere Zeiträume zu gewährleisten und sie vor Verlusten, Katastrophen und zunehmend Cyberangriffen zu schützen, ist ja ein wichtiges Thema. Wir haben ja jetzt schon gehört, also Themen wie Ransomware, Homeoffice auch, RZ-Konsolidierung, Hybrid-Multi-Cloud-Deployments, teilweise doch komplexe Migrationen oder Datenreplikationen für Disaster-Recovery-Zwecke oder sichere Backups, Umweltauflagen, ein neues Thema, das verstärkt kommt, Compliance etc. etc. Das alles erfordert ja flexible und sichere Möglichkeiten und Plattformen, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch bezahlbar sind. Herr Warg, habe ich in dieser Einleitung jetzt etwas Wichtiges vergessen? Oder wo sehen Sie aktuell die drängendsten Herausforderungen auch bei Ihren Kunden? Vielleicht können Sie das auch in einigen Beispielen kurz festmachen.
Sie haben tatsächlich da nichts vergessen. Das haben Sie schon super zusammengefasst. Und es ist tatsächlich so, dass wir, egal in welcher Industrie, wo wir unterwegs sind, wir sind also in allen Industrien eigentlich tätig, sehen wir die gleichen oder ähnliche Herausforderungen von den Kunden. Das kann man, ich würde mal sagen, in 4 Punkten vielleicht so zusammenfassen. Es geht in irgendeiner Form überall um Konsolidierung von Daten. Das kann aus verschiedenen Gründen getrieben sein. Entweder gibt es strategische Bewegungen Richtung Cloud, die von ganz oben kommen, wo man sagt, hey, alles was möglich ist, bitte auf jeden Fall in die Cloud bewegen. Oder, und das ist auch eigentlich immer der Fall, ist der Status quo durchaus so komplex und historisch gewachsen, dass man einfach merkt, wir sind nicht mehr so richtig im Driver's Seat, wie man es neudeutsch sagen würde. Das heißt, wir würden gerne das Thema Dateispeicher zentral konsolidieren und dabei aber nicht auf alle sicherheits- und schutzrelevanten Funktionen, sowohl, also genauso die Themen Komfort. Also ich will ja nichts verlieren im Sinne von, wie ich mit den Daten umgehen kann. Das brauchen wir weiterhin alles, aber es soll einfacher werden. Es soll idealerweise in der Cloud adoptiert werden. Und trotzdem sind ja die User, die mit den Daten arbeiten, die sitzen ja nicht in der Cloud. Die sitzen vielleicht in einem Büro, an einem kleinen, an einem großen Standort, die sitzen vielleicht beim Kunden, die sitzen zu Hause. Corona hat es gezeigt. Und da ist auch das Thema Zugriff immer und überall auf die Daten wichtig. Darüber hinaus merkt man zunehmend, also der Business Intelligence im strukturierten Bereich, der ist ja schon länger, aktiv, dass man sich Business Dashboards baut, dass man guckt, welche Einblicke bekomme ich von meinen Daten, wie kann ich darauf Geschäftsentscheidungen besser treffen, also darauf basierend meine ich. Und dieselben Anforderungen, die werden immer lauter auch Richtung unstrukturierte Daten. Und unstrukturierte Daten, wie wir ja allgemein wissen, sind circa 80% aller Daten. Die Kunden haben mehr und mehr Interesse, ihre Daten zu analysieren. Und das ging bisher nicht immer so leicht oder gar nicht, wenn die Daten verteilt an sehr vielen verschiedenen Standorten jeweils vorlagen. Ja, und deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, dezentral, wenn ich die Daten in der Cloud konsolidiere, auch dort Cloud-Services zu nutzen und eine für mich wichtige, je nachdem, kann ganz verschieden sein, Analyse zu fahren. In Sachen Beispiele, ich nehme mal ein, zwei raus, die mir hier spontan einfallen. Ein klassischer Automobilzulieferer aus dem deutschen Bereich hat es sich zur Aufgabe gemacht, einige Dutzende Standorte weltweit, die typisch mit NAS-Infrastruktur ausgestattet waren und durch interne, sehr teure MPLS-Leitungen verbunden waren, zu konsolidieren in die Cloud und hat darüber hinaus noch 10 oder 15, ich weiß es gar nicht mehr genau, dedizierte Entwicklungsstandorte, wo es primär um 3D- und CAD-Daten ging. Das war wie Flöhe hüten, so sagt man manchmal, dass das, ja, dieses Setup unter Kontrolle zu halten, war sehr aufwendig und sehr anfällig, sehr komplex, mit all den klassischen Risiken, die man da so kennt. Wenn man 60, 70 Standorte zu backuppen hat und das muss man zentral verwalten und überwachen, das hat so seine Herausforderungen. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier geholfen, alle Daten in die Cloud zu konsolidieren und trotzdem effizient an den Standorten, wo lokaler Zugriff auf die Daten notwendig ist, Unsichtbarkeit darzustellen. Wenn wir mal ganz kurz noch im Hinterkopf behalten, Sie haben Umweltauflagen angesprochen. Das ist mittlerweile immer auch ein Thema, weil die Kunden werden CO2-Fußabdruck bewusster. Und deswegen ist die Lösung von Nasuni auch hier ein super Ansatz. Warum? Wir konsolidieren die Daten mit dem Backup, mit den Versionen, mit allem, was dazugehört, der Konfiguration etc. in die Cloud. Die Cloud an sich ist extrem CO2-neutral, beziehungsweise auf einem 100%igen Weg. Das heißt, das müssen wir gar nicht mehr erledigen und wir stellen dort, wo die Daten Zugriff brauchen, im Büro, im RZ, zu Hause, stellen wir nur einen ganz kleinen Footprint dar über unsere Cache-Devices. Es sind aber alle Daten sichtbar, nutzbar und zugreifbar zu jeder Zeit. Also das war jetzt ein Beispiel, wo sowas konsolidiert wurde. Ein anderes Beispiel, da ging es gar nicht um globale Konsolidierung, sondern um Workflows. Also wenn in der Wertschöpfungskette Dateien enthalten sind, dann geht es meistens um irgendwelche KPIs. Ist es Time to Market? Ist es Time to Product? Ist es irgendwie Verteilungszeit, damit die Teams, die dran arbeiten, dass die schneller die Arbeit erledigen können? Und da gibt es einen globalen Hersteller von Kleidung und Sportartikeln, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da ging es spezifisch um Designdaten, welche einem globalen Workflow unterliegen, wo verschiedenste Leute an verschiedensten Standorten in aller Herren Länder dran arbeiten. Und da war eine große Komplexität, diese Daten auf Reise zu schicken und zu überwachen, dass die in der jeweilig richtigen Version entsprechend geschützt immer dort zur richtigen Zeit ankamen, wo sie sollten, um diesen Workflow zu unterstützen. Und diese Komplexität kann mit Nasuni komplett aus der Admin, aus der manuellen Ebene in die automatische Storage-Ebene, ich sage mal so, heruntergenommen werden.
Ich nehme an, natürlich in Kombination auch mit Public Cloud-Anbietern, weil sie arbeiten ja, wie ich Ihren Beschreibungen entnommen habe, auch mit Anbietern wie Azure, Google oder auch AWS zusammen.
Richtig, also hier besteht die Möglichkeit, sich also das zu wählen, was man gerne will, wo man starten will. Wir haben da so ein Akronym, das heißt BYOC, Bring Your Own Cloud. Wenn der Kunde sagt, ich will mit einem der drei großen anfangen und ich bin aber nicht nur auf einer Cloud unterwegs, sondern auf zwei Clouds. Wir haben da diesen Multicloud-Ansatz. Das heißt, der Kunde muss sich nicht für eine und gegen die anderen entscheiden, sondern er kann zu jeder Zeit alle Clouds nutzen, auch gerne gleichzeitig. Da ist also die Flexibilität ohne Grenzen.
Also wenn ich das ganz kurz nur in zwei Sätzen zusammenfasse, wenn es um unstrukturierte File-Daten geht, jetzt mehr aus Sicht des IT-Infrastrukturverantwortlichen, jetzt nicht so sehr aus Business-Sicht, weil das natürlich ein wichtiger Aspekt ist, auf den wir noch kommen werden. Wenn es um unstrukturierte File-Daten, Objektdaten, S3, die Cloud geht, empfehlen Sie Ihren Kunden die Migration der lokalen File-Server mit Ausnahme von Caching-Devices vor Ort on-prem, NAS-Backup und DR-Infrastrukturen zu Ihrer Softwareplattform in Kombination mit Public-Cloud-Anbietern.
Das kann man so sagen, ja, absolut.
Okay, alles klar. Gut, jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, Cybersicherheit. Mhm. Das Thema hat ja gerade für viele Organisationen eine hohe Priorität, aber es ist andererseits nicht immer einfach, IT-seitig auch einen Business Case und damit in Folge auch ein Budget für diese Infrastrukturinvestitionen zu allokieren. Backup, Disaster Recovery sind ja vielfach immer noch eher unproduktive Bereiche aus Sicht des Managements. Die Angriffe nehmen ja davon unberührt weiter zu und lassen sich, wie wir gesehen haben, auch nie zu 100% wirklich vermeiden. Können denn Unternehmen sicherstellen, dass sich mitunter auch Petabytes an Daten in möglichst kurzer Zeit und hoffentlich ohne Lösegeld zu zahlen wiederherstellen lassen? Wie gehen Sie als Anbieter an diese Thematik heran?
Ja, leider ist das Thema Ransomware ein Thema, was alle beschäftigt. Da können wir uns nicht rausnehmen, ob es uns gefällt oder nicht. Ich hole mal ganz kurz aus, um das Thema, so gut es geht, vollumfänglich zu beleuchten. Wenn wir bei Nasuni davon sprechen, dass wir einen Unified-Ansatz haben, das heißt, wir sagen, wir haben Enterprise File Services in der Plattform drin, wir haben die Cloud-Adoption in der Plattform drin, wir haben Sachen wie Backup, Disaster Recovery, Ransomware Protection, alles in derselben Plattform, ohne dass wir einzelne Komponenten dazuschrauben müssten oder extra technische Sachen aktivieren oder sonstige Komplexitäten einführen müssten. Das ist nicht der Fall, sondern ich habe eine Plattform, ich habe eine Komponente, die ich deploye und da habe ich die ganzen Funktionen, die klassischerweise in der Infrastruktur notwendig sind und eben solche Bauchschmerzen und Probleme verursachen, dabei. Was heißt das? Wir haben grundsätzlich schon mal weniger Angriffsfläche, weil wir eben keinen Backup-Server haben, wir haben kein sekundäres, tertiäres Backup, sondern wir haben einen aktiven Zugriffspunkt. Das ist der Cache, welcher sich als File-Server dort darstellt, wo der Zugriff notwendig ist. Und der Rest passiert im Hintergrund in der Cloud. Und da muss man wissen, alle Daten, die wir vom Cache, wo alleinig der aktive Zugriff von Daten passiert, Richtung Cloud transportiert werden, sind immer effizient und verschlüsselt und warm, also immutable, unveränderbar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel alle 5 Minuten einen Snapshot mache von einer Edge-Appliance Richtung Cloud, dann ist jeder Snapshot, jede Version, jedes moderne File-Backup, so wie wir das nennen auch, unveränderbar, auch für einen Ransomware-Attackierer. Das ist ganz wichtig zu verstehen und das bedeutet, dass wir uns das zunutze machen, sowohl der Kunde als auch Nasuni nutzt die Vorteile der Cloud. Die Sachen wie die Replikation, die Verfügbarkeit, die Haltbarkeit, die Skalierbarkeit, all das ist ja jetzt ein Service für mich geworden im Object Storage Bereich. Egal bei welchen der 3 großen oder wie, das ist egal. Also ich kann überall von derselben Ausgangslage ausgehen. Jetzt schreiben wir da Daten rein in unserem Format. Es ist immer immutable, unveränderlich. Und mit jedem Snapshot, mit jeder Version, mit diesem Backup habe ich die Möglichkeit, sofort einen Restore zu machen. Und zwar Datengrößen unabhängig, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, wenn es um Petabytes geht. Wir können Metadaten und Daten getrennt voneinander handhaben. Das muss auch so sein, wenn man sagt, ich habe ein System, welches zentral in der Cloud alles speichert, aber dezentral die aktiven Daten nur darstellt. Dann ist es natürlich notwendig, dass man die Sachen trennen kann, um unnötige Transfers über die Internetleitung zu verhindern. Wenn ich jetzt also grundsätzlich etwas wiederherstellen will, der Grund ist jetzt egal, ob das eine Ransomware-Attacke ist oder eine fehlerhafte Bedienung aus Versehen oder auch was Bösartiges. Ich habe immer die gleichen Vorteile. Ich kann aus sehr granularen, jungen Versionen wiederherstellen und das kann der User selber machen, wenn ich es ihm erlaube, mit vorherigen Versionen auf Windows zum Beispiel, oder der Admin kann das machen mit aus einer Menge an unbegrenzten Snapshots. Ich kann also mit Nasuni, bin ich limitiert auf 1000 Snapshots pro irgendwas, sondern ich kann gibt Kunden, die haben 6-stellige Anzahl an Versionen in ihrem Object Storage, die der Admin wiederherstellen kann. On top of that, also was dazu kommt, ich kann eine Ransomware Protection aktivieren. Das heißt, die Edge Appliances, die als aktiver File-Server fungieren, die kümmern sich nicht nur um das automatische Schützen und Wiederherstellen, was ich sowieso kann, sondern sie gucken auch danach, ob typische Ransomware-Muster auf der Edge Appliance live passieren. Wenn sowas passiert, wird notifiziert auf allen Kanälen, dass man sagt, liebe Admins, es passiert hier was. Und wenn dann noch ein Threshold gerissen wird, dann wird auch der Bösewicht automatisch blockiert mit einer Ad-Hoc-Firewall-Konfiguration. Das heißt, die Auswirkung, der Impact aufs Filesystem wird sofort abgeschnitten. Typischerweise redet man dann hier von, okay, wenn eine Ransomware-Attacke passiert, haben wir vielleicht 50, 60 Dateien, die getroffen wurden und dann ist Schluss. Und dann kommt die Schönheit, dass ich einen automatischen Report bekomme, dass es passiert, hier ist eine Timeline, hier ist genau das Detail vom Ablauf der Attacke und jetzt steht nur noch zur Frage, willst du, lieber Admin, automatisch genau die 52 Dateien als Beispiel jetzt, die betroffen wurden, wiederherstellen und nichts anderes. Und das läuft dann automatisch. Also Sie sehen, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, um das Gesamtbild darzustellen und auch spezifisch auf Ransomware, dass wir da eben Detection, Mitigation und, wir nennen das einen Targeted Restore, haben, dass ich in super kurzer Zeit mich wieder auf die Beine bekomme, aber dabei gar keinen großen Verlust gehabt habe.
Ja, ja, na, ich denke, das ist ja ein ganz ein wichtiger Punkt. Wenn wir über Backup reden, müsste mir eigentlich das Wort Restore immer gleich dranhängen und das ganz groß schreiben, weil was nützt mir, wenn ich die Daten irgendwo weggeschrieben habe, aber ich sie dann nicht zeitnah wiederbekommen. Ja. Verstanden, also auch hier geht es letztendlich wieder darum, dass man bei großen Mengen an unstrukturierten File-Daten, die allein schon eine Riesenkomplexität erzeugen können, also Menge, Formate, Verteilung, Policies und so weiter, vereinfacht und die Prozesse hier angepasst, eben auch gerade in Richtung Restore wichtiger Daten beschleunigt. Jetzt brennen mir noch zwei Fragen auf den Nägeln. Zum einen die Reduzierung der Gesamtkosten, Stichwort TCO, und der gleichzeitigen Erhöhung des Return on Invests, also letztendlich einen höheren Geschäftswert aus den IT-Investitionen rauszuziehen. Das ähnelt ja vielfach diesem viel zitierten gordischen Knoten. Wie adressieren Sie das Thema eigentlich grundsätzlich in Ihren Gesprächen?
Ja, mache ich gerne, Herr Deutschle. Das ist ein sehr spannender Punkt. TCO und alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich genauso relevant wie die technischen Vorteile, die ein technischer Käufer gerne sieht. Geld soll immer gespart werden. Und das wollen wir auch gerne so anbieten. Warum? Das liegt auch in der Natur der Sache. Ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt, dass NASUNI für NAS Unified steht und dass wir alle infrastrukturrelevanten Komponenten in der einen Plattform vereinen. Ich brauche eben kein extra Backup, brauche eben kein extra Replikation in Sachen Software oder Hardware über multiple Standorte hinweg. Ich kann alles zentral über die Cloud machen und einfach mit ganz dünnen Edge Appliances, Caches vor Ort die Funktionalität darstellen. Das heißt, ich habe schon mal viel weniger Infrastrukturkosten, wenn ich auf NASUNI migriere, die ich klassischerweise hätte. Und wir machen da auch sehr gerne sehr transparente Aufschlüsselungen und Berechnungen mit den potenziellen Kunden, damit eben Transparenz geschaffen wird. Hey, was habt ihr heute für Kosten und wie viel weniger finanziellen Aufwand und wie viel weniger Komplexität und Komponenten habt ihr dann mit einem NASUNI-Ansatz? Und da habe ich die Vereinheitlichung der ganzen Themen infrastruktureller Natur in einer Plattform. Darüber hinaus, und das ist die Frage nach dem höheren Geschäftswert, das Sie gestellt haben, ich habe nicht nur die Möglichkeit, dasselbe effizienter und für weniger Geld zu tun, sondern ich habe auch aufgrund der Funktionalität von NASUNI mit dieser Hub-Spoke-Architektur, alles in der Cloud, in der Mitte und dezentral, Zugriff dort, wo ich es brauche, habe ich die Möglichkeit, ganz andere Workflows zu ermöglichen, um meine Teams effektiver arbeiten zu lassen. Das heißt, also es gibt Kunden, die haben tagelang gewartet, wo Beispiel ein globaler Spielehersteller, der hat Q&A-Teams in der ganzen Welt verteilt und der hat immer so größere Rollouts von Images von USA Richtung Europa und es hat oft tagelang gedauert und das konnten wir massiv auf wenige Stunden reduzieren, weil die Verteilung, die Replikation, die Synchronisation und der Zugriff von Daten einen ganz anderen Weg geht. Das heißt, hier habe ich diese Business KPIs deutlich dargestellt, die zu einem höheren Geschäftswert führen, völlig neben der Technik, ja, also zusätzlich. Und das ist ganz oft sehr gern gesehen an der Stelle. Und dazu, die Welt wird immer kollaborativer. Die Leute kommen nicht mehr alle ins Büro, sondern die sollen produktiv da sein, wo sie sind. Und genau das wird durch eine Plattform wie NASUNI ermöglicht. Ob ich jetzt im Starbucks sitze, bei mir zu Hause, im Büro ohne Hardware, im kleinen Büro, Headquarter irgendwo, ich kann überall mit meinem Laptop die gleiche Produktivität erreichen, wenn ich mit meinen Files arbeite. Und das ist einmalig an der Stelle.
Okay, zum Abschluss noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Object Storage, um jetzt wieder mal kurz technischer zu werden, gerade in Public- oder Cloud-Umgebungen hat ja die Funktion, auch die Datenspeicherung selber mehr in Richtung eines Services zu verwandeln. Und das Ganze transformiert damit eigentlich den Beschaffungsprozess auch oder die Datenspeicherung generell mehr von einer CAPEX-dominierten zu einer vorhersehbaren Betriebsausgabenfunktion, also von CAPEX zu OPEX, ja. Damit ändert sich ja auch die Bedeutung von erweiterten Filezugriffen im Hinblick auf die gerade eben schon angesprochenen geschäftlichen Mehrwerte und nicht nur auf die IT-Technologie spezifisch. Also Stichwort Information als ein zentraler Unternehmenswert. Vielleicht passt es ganz gut. Noch von Ihrer Seite eine Bemerkung zum Abschluss, Herr Waag.
Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wir es technisch effizienter mit der Cloud gestalten, wie wir mehr Workflows, mehr Effektivität und Produktivität für die User und für die Applikationsszenarien darstellen. Jetzt habe ich on top noch Folgendes an Möglichkeit. Durch die Zentralisierung aller Daten in der Cloud und da habe ich jetzt erstmals die Möglichkeit, ich sage jetzt mal so einen Begriff, mir einen File Lake oder einen File Data Lake geschaffen zu haben. Und der in der Cloud, der ist quasi dezentral zu den Standorten, wo aktiv gearbeitet wird. Ich habe jetzt also die Möglichkeit, Cloud-Services analytischer Natur zu nutzen, um auf Basis meiner gesamten Daten, die jetzt erstmals schön an einem Ort zusammenkommen, Informationen, Einblicke, Insights, analytische Erkenntnisse zu generieren, ohne dass ich mich da um Kapazitätsmanagement oder um Sizing, Performance oder um den Impact auf die User kümmern muss. Und das ist der vierte Punkt, den ich eingangs erwähnt hatte, dass die Firmen sagen, wir wollen Mehrwerte aus unseren Daten heben, jetzt auch in der unstrukturierten Welt. Und das wird dadurch auch möglich, weil ich den File Lake in der Cloud habe und der unabhängig benutzt werden kann, analysiert werden kann von den Produktionsstandorten.
Aus Zeitgründen sind wir leider bereits schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angelangt, jetzt wo es gerade spannend wird. Wir haben gehört, dass die richtige Speicherstrategie im Bereich von File-Daten Unternehmen und Organisationen helfen kann, ihre potenzielle Lücke zwischen Datenwachstum einerseits und IT-Budgets andererseits zu schließen. Und wie das mit der Nasuni-Lösung funktioniert, haben wir jetzt, glaube ich, zumindest in Kürze mal dargestellt. Vielen Dank, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie konnten aus diesem Gespräch einige für Sie relevante Informationen mitnehmen. Herr Waag, Ihnen ebenfalls nochmals besten Dank für das informative Gespräch und den Austausch.
Sehr gerne, Herr Deutschle, ich danke auch.
Und weitere Infos zu dem ganzen Themenkomplex finden Sie natürlich wie immer auch unter www.storagekonsortium.de. Bis bald und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender. Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.